Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Sendung lautet Das kleine Marketing-Almanach für Fonds. Mein Gast und Gesprächspartner am heutigen Tag ist kein geringerer als Alexander Barion, Marketingchef bei Fidelity International und mir jetzt aus Kronberg im schönen Taunus bei Frankfurt zugeschaltet. Guten Tag, Herr Barion.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Herr Barion, toll, dass Sie sich am heutigen Tag die Zeit nehmen, mit mir zusammen mal die Welt des Fondsmarketings zu beleuchten und einzugrenzen. Es gibt ja einige Börsenweisheiten und Sprichwörter. Die eine ist wohlmöglich passender und zutreffender als die andere. Ich persönlich mag sie immer ganz gerne. Welcher Spruch in unserer Industrie immer wieder vorkommt, besonders wenn man sich über Vertrieb und Marketing unterhält, ist: Investmentfonds werden nicht gekauft, Investmentfonds müssen verkauft werden. Ist denn das Sprichwort zutreffend? Was ist Ihre Meinung zu dem Spruch als Marketingchef?
Ja, also ganz grundsätzlich, glaube ich, ist es, darauf habe ich ein ganz klares Jein, um das mal so zu formulieren. Generell glaube ich schon, dass Finanzprodukte, also nicht nur Fonds, Finanzprodukte werden schon eher verkauft, wie gekauft. Also das glaube ich schon. Mein Anspruch wäre ganz grundsätzlich, dass jedes Investmentprodukt am langen Ende das Ergebnis einer guten Beratung ist. Also das würde ich mir zumindest sehr wünschen. Denn nach wie vor glaube ich, dass gutes Geld auch eine gute Beratung braucht. Also, aber ja, weil wenn wir sagen, Produkte werden verkauft, dann konnotiert es ja immer in so eine Richtung, dass da losgelöst von Kundenwünschen und Kundenbedürfnissen einfach mal was abverkauft wird. Und ich glaube, da hat sich generell schon ein bisschen was geändert. Einfach auch, weil wir es mit viel aufgeklärteren Investoren und Anlegern zu tun haben, die auch viel, viel besser wissen, was sie wollen und was sie nicht wissen. Oder was sie nicht wollen, sorry. Und ich glaube auch, dass das ganze Thema Digitalisierung da viel dazu beigetragen hat. Also ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Neobanken und Robo-Advisern und Broker-Plattformen etc., die genau dieses Bedürfnis ja auch bedienen, das da gerade immer mehr entsteht. Und ich glaube, ganz grundsätzlich ist das auch okay so. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen aus vermarktungsstrategischen Gesichtspunkten draufschaue, glaube ich, haben wir es so mit drei Gruppen zu tun. Wir haben es so mit den einen Leuten zu tun, die sind eher so in der Gegend do it for me. Das sind praktisch jene Leute, die nach wie vor eine Beratung sich auch wirklich wünschen. Und dann gibt es sicherlich eine ganze Anzahl von Menschen, da würde ich so mal den größten Balk drin sehen in diesem Land, die sagen do it with me. Also die sagen, mach's mit mir zusammen. Also ich möchte gerne mich um meine Finanzen kümmern, mehr denn je. Also ich glaube, dass da was drin ist, aber ich möchte nicht komplett alleine gelassen werden mit dem Entscheidungsfindungsprozess. Und dann gibt es sicherlich auch noch die sagen, I do it on my own. Ja, also ich mache das komplett eigeninitiiert. Und ich glaube, alle drei Gruppen, alle drei Segmente, wenn ich das so sagen darf, sind wichtig und alle drei haben wirklich großes Potenzial. Und kommunikativ sollte man eigentlich auch als Fondsgesellschaft alle drei bedienen.
Ja, nochmal zu den I do it on my own. Sie haben ja auch die Neo-Broker angesprochen. Es gibt ja auch völlig richtig immer mehr junge Leute oder auch ältere Leute, die sich mit Aktien und ETFs bei Neo-Brokern eindecken, ganz ohne Vertrieb. Das sind dann ja diese sogenannten Selbstentscheider. Ist daher das Sprichwort, Investmentfonds werden nur müssen verkauft werden, in Anführungszeichen, nur zutreffend bei aktiv gemanagten Fonds? Wie sieht denn die ganze Situation bei passiven Produkten, bei ETFs aus?
Ja, jetzt sprechen Sie mich natürlich an als ein Vertreter eines aktiven Management-Hauses. Zumindest steht Fidelity International ja eher für aktives Management, wenngleich wir auch wirklich gute passive Lösungen haben. Das nur am Rande erwähnt. Also ich glaube, dass ETFs fester Bestandteil von einer Portfolio-Allokation heutzutage sind. Alles andere wäre einfach eine Verleugnung der Tatsachen. Also das ist einfach so. ETFs sind wichtig und sie bieten ja auch ein paar handfeste Vorteile. Wenn man sich Gebührenstrukturen anguckt, dann sind sie in aller Regel weniger komplex zu verstehen. Also wenn irgendeiner mal begriffen hat, was ein Index ist, dann weiß er eben auch, wie sich sein ETF entwickelt. Und das ist ganz grundsätzlich, glaube ich, ein großer Vorteil in einer Welt, wo wir sonst ja nur vor komplexen Aufgaben stehen. Und wenn man es da ein bisschen einfacher machen kann, ist, glaube ich, der ETF eine gute Lösung. Ich glaube aber dennoch, dass das aktiv gemanagte Produkt nach wie vor seine Daseinsberechtigung hat, weil es vielleicht noch mal ein bisschen individueller auf Wünsche eingehen kann, die so ein Kunde hat, weil man eben nicht breit einen Index abdecken kann, sondern so ein Stück weit Themen vielleicht besser spielen kann. Wenn jetzt die Frage ist, wie sieht die Zukunft aus und was muss mehr aktiv verkauft werden oder was muss mehr vermarktet werden, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ganz grundsätzlich muss ich jetzt auch fairerweise sagen, wir reden schon seit Jahrzehnten davon, dass sich hier die Vertriebsstrukturen komplett ändern werden und so weiter. Hat sich ja nicht unbedingt bewahrheitet in der Vergangenheit. Also nach wie vor stellen wir fest, dass auch aktiv gemanagte Fonds sehr gut Absatz finden. Die ETFs sind wichtig. Wenn ich jetzt mal auf unser eigenes Haus gucke, weil wir haben ja auch eigene Kunden über unsere Endkundenplattform, unseren Direktvertrieb, da stelle ich fest, dass ETFs sind wichtig, aber sie sind nicht dominant. Das hängt jetzt sicherlich auch damit zusammen, dass wir eher Kunden ansprechen werden, die sich auf ein aktives Management freuen, weil sonst wären sie wahrscheinlich keine Kunden von Fidelity International. Also mal das, den Punkt muss ich da eingestehen. Ich glaube aber dennoch trotzdem, beides hat eine Daseinsberechtigung und beides ist auch gut. Also sich nur auf ETFs zu verlassen, finde ich jetzt auch nicht sinnvoll. Um es kurz zu machen, ETFs sind eine Größe, die sind da und die werden bleiben und die haben gute Vorteile, aber sie ergänzen, glaube ich, ein aktives Portfolio ideal oder wenn Sie es andersrum formuliert haben möchten, ein aktives gemanagtes Produkt kann so ein ETF-Portfolio ideal ergänzen.
Alles klar. Halten wir mal so fest, Fonds müssen teilweise verkauft werden. Welche Aufgabe hat denn jetzt das Marketing im ganzen Prozess und wie sieht es da vielleicht auch mit der Arbeitsteilung aus zu verwandten Abteilungen, also Vertrieb, Public Relations, PR? Gibt es da viele Schnittmengen und wer hat letztendlich den Hut auf oder so, wer gibt den Ton an? Ist es der Vertrieb, Marketing oder Public Relations?
Ja, das ist, glaube ich, so eine ganz klassische Frage und dahinter steckt auch in gewisser Weise ein klassischer Konflikt, den ich allerdings gar nicht so sehe und auch in meiner gelebten Praxis gar nicht so spüre. Ich hoffe ganz grundsätzlich, dass der Vertrieb und Marketing bei den Finanzdienstleistern da draußen zusammen den Kunden servicen, weil dann erübrigt sich diese Diskussion, wer gibt da den Ton an oder wer ist praktisch der Erste, der was zu sagen und so weiter, weil beide in ihren jeweiligen Bereichen das beste Ergebnis für den Kunden haben möchten, beziehungsweise die bestmögliche Kommunikation da gestalten. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen ausholen darf und ich hoffe, das verzeihen mir alle Vertriebskollegen, aber ganz klassisch reden wir im Marketing ja von 4P. Das weiß jeder, der Betriebswirtschaft in irgendeiner Art und Weise sich mal angeeignet hat, im Studium oder so. Und da reden wir eben von den 4Ps im Marketing. Und das ist Price, Product, Place und Promotion. Und in aller Regel wird Marketing im allgemeinen Verständnis auf die Promotion reduziert. Aber eben auch die Produktgestaltung, der Ort, wo das Produkt vertrieben wird, wie man kommuniziert an diesem Ort und die Preisgestaltung, das sind eigentlich alles Kategorien aus dem Marketing. Und wenn man so will, dann machen sehr, sehr viele Vertriebskollegen und sehr, sehr viele Kollegen aus dem Produktmanagement einen Marketingjob. Und das ist auch total okay, denn nur weil Marketing nicht für diese Dinge als Abteilung verantwortlich ist, heißt es ja noch lange nicht, dass man nicht Marketing machen kann. Also insofern habe ich da eher einen holistischen Blick und auch überhaupt gar keinen Standesdünkel oder sowas. Ich glaube wirklich, die Lösung liegt darin, dass man gemeinschaftlich den Kunden servicen sollte und einfach zusammen im Blick haben sollte, was braucht denn der Kunde da draußen? Ja, was ist wirklich sein Bedarf und was ist wirklich das, was an Lösungen geboten werden muss? Und je enger man da zusammenarbeitet, umso erfolgreicher wird auch die Kommunikations- und die Vertriebsstrategie.
Ja, das denke ich wahrscheinlich auch wie immer eine gute Teamarbeit erforderlich, um an das gewünschte Ziel zu kommen. Was ich mir auch im Vorfeld gedacht habe, ich sag mal, wenn das Produkt eine schlechte Performance hat, wird es ja schwierig sein, auch trotz gutem Marketings und trotz guten Vertriebes das Produkt an den Mann zu bringen. Ist das beste Marketinginstrument die Performance oder ist es vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert?
Ja, also ich möchte es mal so rumformulieren, ein bisschen salopp. Also hast du Shit am Schuh hast du halt Shit am Schuh. Also ich sage jetzt mal so, keine noch so smarte Kommunikation und Vermarktungsstrategie kann ein mieses Produkt zu einem guten Produkt machen. Und jetzt kann Marketing sicherlich aus vielem Gold machen, aber halt nicht aus allem. Und deswegen glaube ich schon, du brauchst schon eine gewisse Qualität in deinem Produkt, damit das Ganze fliegt. Einfach auch deswegen, weil du möchtest ja auch nicht irgendwie Augenwischerei betreiben oder irgendwie den Leuten was verkaufen, was einfach so nicht stimmt etc. Ich glaube allerdings schon, dass wenn wir über Performance reden, dass überproportional gewichtet wurde in der Kommunikation von Asset Managern. Ja, also die Zeiten, in denen man mit Performance-Zahlen rausgegangen ist und gesagt hat, in den letzten 10 Jahren so und so viel durchschnittliche Performance, hat eigentlich nicht gut getan. Ja, weil ich sage es mal so, gerade in Zeiten, in denen wir jetzt gerade drinstecken, im Jahr 3 der Pandemie, große Unsicherheiten und so weiter, da haben, glaube ich, die allermeisten Kunden, die interessiert es dann gar nicht so sehr, ob ich 0,2% mehr Performance habe wie das andere Produkt. Ich glaube, die interessiert es viel mehr, dass sie sich verstanden fühlen. Also, dass sie das Gefühl haben, die Vorgesellschaft, bei der ich mein Geld anlege, die kennt mich, die versteht mich. Und in dem Kontext glaube ich tatsächlich, dass da Marketing einen echten Mehrwert leisten kann.
Ja, ich denke auch, Vertrauen ist an der Stelle auch immer wichtig für viele Anleger. Und Vertrauen schafft man ja auch mit so Sachen wie Bekanntheit der Gesellschaft. Der Portfolio-Manager muss auch bekannt sein, muss auch schon einen gewissen Track-Record haben. Sind es auch so Faktoren, die das Marketing erleichtern, wenn jetzt die Gesellschaft schon bekannt ist, wenn der Portfolio-Manager schon irgendwie ein anderes Produkt managt und einen guten Track-Record vorweisen kann?
Also im klassischen B2B-Bereich ist das, glaube ich, ein Punkt, gerade was Portfolio-Management und Track-Record betrifft. Allerdings sind wir mal ganz ehrlich, am langen Ende muss die Kommunikation so getrieben sein, dass der Berater gute Argumente hat, um den jeweiligen Investor zu überzeugen. Also ich mache ja in aller Regel eine B2B2C-Kommunikation. Also alles, was ich kommunikativ auf die Beine stelle, muss ja am langen Ende den überzeugen, der sein Geld hergeben muss. Und jetzt ist es so, ich glaube schon, dass die Marke eine große Strahlkraft hat. Das heißt nicht unbedingt, dass es eine bekannte Marke sein muss. Es muss aber eine Strahlkraft haben, von dem auch der Berater in irgendeiner Weise profitiert. Und wenn es nur der Geheimtipp ist, also das kann ja auch was sein, was gut verfängt. Ausschlaggebend allerdings, glaube ich, tatsächlich ist das Narrativ. Also, dass ich eine Story habe, die gerade in die Zeit passt, mit der ich erklären kann, hör mal zu, wenn du in dieses Produkt investierst, dann profitierst du von den und den und den Aspekten. Also, um es mal ein bisschen auf Marketingdeutsch zu formulieren, es geht eigentlich schon immer um den Reason Why, also What's in it for me, also was habe ich davon, dass ich in dieses Produkt investiere? Und dann sind solche Sachen wie Performance und so weiter, das sind eigentlich eher so Reason to Beliefs, ja, also so nach dem Motto, das sind die Gründe, warum ich auch tatsächlich glaube, dass das Richtige ist, weil eben die Performance in der Vergangenheit gestimmt hat, etc. pp. Wenn wir jetzt über die Marke an sich reden, da glaube ich tatsächlich, dass es schon wichtig ist, dass man in irgendeiner Art und Weise positiv reüssiert und dass man auch eine gewisse Bekanntheit hat. Weil ernsthaft, es geht ja hier darum, dass Menschen dir dein Geld geben. Und dir gibt halt keiner dein Geld, wenn dich keiner kennt. Also insofern, da muss man, glaube ich, schon in die Richtung ein bisschen denken. In den meisten B2B-orientierten Kommunikationsstrategien ersetzt ja der Berater oftmals diese Bekanntheit. Und das ist auch total legitim und gut. Das ist auch sehr effizient in der Art und Weise, wie man Kommunikation und die dahinterliegenden Gelder und Budgets allokieren kann. Allerdings macht man sich natürlich dann auch als Marke sehr abhängig von dem jeweiligen Berater. Und ich als Marketingmann denkt da, das wäre mir vielleicht auf Dauer zu wenig. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich will Marke nicht überstrapazieren im Kontext, aber ich glaube schon, dass eine gute, bekannte Marke, die ein Standalone-Merkmal hat und wo die Leute wissen, ach guck mal, das sind doch die und die und die und die machen auch das und das, hilft schon.
Ja, dieses Markenschaffen, Vertrauen schaffen, das ist ja, denke ich, in jeder Industrie so. Und weil Sie es gerade angesprochen haben mit dem B2C, B2B, an wen richtet sich das Marketing ganz genau? Habt ihr da auch unterschiedliche Abteilungen, Kanäle, wo ihr dann nur den Endkunden ansprecht, dann auf der anderen Seite nur den Vermittler? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also zunächst mal muss natürlich die Kommunikation und alles, was wir da machen, jeweils das Segment ansprechen und bedienen, das wir im Blick haben. Und das sind eben alle, also für Fidelity International kann ich sagen, das sind alle Zielgruppen, die es gibt. Also wir haben vom institutionellen Anleger bis hin zum Endkunden alle Segmente und alle Zielgruppen, die wir ansprechen wollen. Und entsprechend gestaltet sich auch die Kommunikation. Wie schon gesagt, sehr oft ist es auch eine B2B2C-Kommunikation. Also wir haben den Endinvestor im Blick und versuchen argumentativ die Berater damit zu unterstützen, dass sie gute Argumente im Gespräch mit ihren jeweiligen Kunden haben. Es ist allerdings schon auch so, dass wenn wir über Segmente reden und wenn wir darüber reden, wie sprechen wir Leute an und ist es Endkunden oder nicht, ein bisschen artifiziell ist es schon. Weil ich sage es mal so, am langen Ende sind das ja alles Menschen. Und die werden begeistert sein von einer Idee oder sie sind es eben nicht. Und sie werden brennen für etwas, was sie überzeugt, oder sie brennen eben nicht dafür. Und ich kann auch eine Kommunikation sehr breit aussteuern und dabei eigentlich den Berater im Blick haben, weiß aber ganz genau, das werden auch viele Endkunden sehen und die fange ich damit gleichzeitig ein oder eben andersrum. Das ist vielleicht noch der viel wichtigere Aspekt. Wenn wir also tatsächlich Kommunikation und klassische Vermarktung machen, die den Endkunden anspricht, was wir tun bei uns im Haus, weiß ich doch ganz genau, auf den und den Plattformen fange ich immer auch so und so viel professionelle Investoren und Berater ab. Und ein Argument, das für den Endkunden augenscheinlich ein gutes ist, ist ja deswegen kein schlechtes für den Berater. Also so ein bisschen artifiziell ist es schon, wenn man das so strikt voneinander trennt, wenngleich es natürlich schon in dem direkten Approach Unterschiede gibt. Und heutzutage, um da vielleicht noch die Brücke zu schlagen, es ist ja noch nie so einfach gewesen, zielgruppenorientiert zu kommunizieren, weil ich ja durch die ganze Online-Vermarktung sehr genau weiß, wo ist mein Berater, auf welcher Plattform, wie, mit welchen Dingen unterwegs, was liest er nicht, kann ich ja heutzutage alles relativ leicht analysieren. Und natürlich versuche ich dann, diese Interessen zu adressieren mit meiner Kommunikation. Und das mache ich auch auf der Endkundenseite. Aber wie gesagt, sollte dann zufällig das andere Segment meine Kommunikation erleben, dann glaube ich nicht, dass das ein Beinbruch ist, ganz im Gegenteil.
Ja, häufig ist es ja auch so, wenn man auch Präsentationen etc. einsieht, dass die ja sich nur an professionelle Investoren richten dürfen mit bestimmten Grafiken etc. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht gibt es auch nochmal Unterschiede beim Marketing im Allgemeinen.
Ja, sicher. Also bitte nicht falsch verstehen. Selbstverständlich haben wir dezidierte Kommunikationsstrategien, die sich an die B2B-Audience wendet. Mein Punkt ist einfach nur, am langen Ende sind es alles Menschen und gute Argumente bleiben gute Argumente. Aber die Art und Weise, wie ich sie aufbereite, die Argumente, in welche Tiefe ich sie zur Verfügung stelle, welche Background-Informations ich noch zusätzlich liefern muss, das unterscheidet sich selbstverständlich. Ja.
Was sind dann genau die Aufgabe, was diese Strategien erfüllen sollen? Ist es Ziel, dass man wirklich informiert und aufklärt mit bestimmten Fakten und Zahlen, oder will man auch vielleicht so eine gewisse Story erzählen und ein bisschen ablenken und alles so ein bisschen schmackhaft machen? Kann man das so sagen oder denke ich da vielleicht auch ein bisschen zu bösartig?
Nö, das ist, also ich glaube, das ist das, was vielen beim Marketing einfällt an allererster Stelle, dass das ja die Leute sind, die tatsächlich da irgendwie versuchen, einen schönen Anstrich den Dingen zu geben. Und es ist auch nicht so arg weit weg von der Realität. Also selbstverständlich ist meine Aufgabe, über unsere Service, über unsere Produkte zusammen mit dem Team so zu sprechen, dass möglichst viele Menschen der Meinung sind, das ist aber super. Und das mache ich natürlich auch bis zum gewissen Grad auf einer manipulativen Ebene, weil das muss man fairerweise sagen, das gehört zum Marketing mit dazu. Aber, und das ist ganz arg wichtig, wir verheimlichen nichts, zumindest möchte ich das wirklich für mein Team und für mich so sagen, wir verheimlichen nichts, wir verschleiern nichts und wir gehen transparent auch mit den einhergehenden Risiken etc. um. Das ist zum einen einfach auch schlicht und ergreifend der Aufsicht geschuldet, also es gibt da bestimmte Regeln in diesem Land, die uns dazu verdonnern, das zu machen, und das ist auch meiner Meinung nach absolut richtig und gut so. Es ist aber einfach auch eine Frage von Glaubwürdigkeit, ne? Also ich kann nicht sagen, glaube mir, lieber Investor, und gleichzeitig nicht transparent über alle Pros und Cons informieren. Also das ist einfach ein Widerspruch und das spüren Kunden mehr denn je, weil nochmal Stichwort mündiger Bürger und aufgeklärte Anleger, da gibt es eine ganz große Sensibilität und Sensitivität dafür. Also ich glaube, das muss eine sehr transparente, aufrichtige Kommunikation sein, die wir da anbieten. Was allerdings das Thema mit edukativen Ansätzen betrifft, also erklären und aufklären. Um ganz ehrlich zu sein, da bin ich so ein bisschen desillusioniert, weil jetzt seit, also ich mache das jetzt schon seit fast 30 Jahren und wir haben schon so unglaublich viel edukative Kampagnen gefahren, wo wir nochmal von Cost-Average-Effekt über Inflation, über wie entwickeln sich die Börsen und so weiter, hoch und runter erklärt haben. Und gerne auch, wer sich das mal anschauen möchte, kann gerne auf unserer Homepage gehen, da gibt es mannigfach edukative Inhalte. Aber es hat ja nicht dazu geführt, dass wir jetzt unglaublich viel mehr Menschen haben, die sich deswegen begeistern, diesem Thema auseinandersetzen. Und deswegen, und da hoffe ich, dass man das jetzt nicht falsch versteht, aber das große Erstaunen vieler Menschen, dass die sich ja keiner impfen lassen will und dass wir hier gar nicht aufgeklärt haben oder dass trotz Aufklärung so viele Menschen in der Corona-Pandemie Probleme haben im Impfstoff, das war mir eigentlich tatsächlich schon vor 2 Jahren klar und eigentlich jedem, der Finanzmarketing macht, weil es ist nicht so einfach, Menschen edukativ abzuholen, bei Themen, die sie einfach nur bedingt interessiert. Ja, also es ist einfach so. Also der Auftrag ist ganz klar auch ein edukativer. Inwiefern wir da wirklich langfristig erfolgreich sind, da müssen wir mal schauen. Also da haben wir echt noch einen Weg vor uns.
Ja, Sie machen das ja auch schon, wie Sie gerade gesagt haben, auch schon ein paar Jahre. Und ich habe auch mal geschaut, Sie waren ja auch mal bei, ich nenne jetzt mal die Gesellschaft Flossbach von Storch. Ja. Würde man ja sagen, ist eher eine Vorboutique. Fidelity, das ist...
Oh, ich glaube, da tun Sie...
Ja, mittlerweile sind Sie dann auch schon, ich glaube, auch mit 80 Milliarden auch dann keine Vorboutique mehr.
Kann man nicht sagen, nein.
Nee, ist auch wieder wahr. Aber wo Sie dann auch waren, war Flossbach von Storch noch ein bisschen kleiner, als es heute ist. Und jetzt sind Sie ja bei Fidelity. Würden Sie sagen, da gibt es einen großen Unterschied hinsichtlich Marketing? Gibt es da andere Strukturen oder ähnelt sich das schon sehr?
Also was die Kommunikation an sich betrifft, kann sich es eigentlich nur differenzieren, wenn man unterschiedliche Kundensegmente anspricht. Ja, also weil das ist eigentlich der einzige Maßstab, an dem sich so eine Marketingkommunikation zu orientieren hat. Ich würde aber schon sagen, dass auf dem Weg dorthin zur richtigen Kommunikation gibt es natürlich schon Unterschiede. Aber das ist ja auch immer von der Firmenkultur abhängig. Ich denke durchaus, dass Flossbach von Storch ein extremes Pfund hat, was Glaubwürdigkeit betrifft und auch ich sage jetzt mal, den Content und die Inhalte betrifft. Ich glaube, die Inhalte, die da vermittelt werden, sind extremst glaubwürdig und sind sehr nah an dem dran, was auch gerade viele Berater gerne konsumieren. Also ich sage das in aller Anerkennung. Und ich glaube, dass das auch ein Vorteil ist, wenn ein Haus so aufgebaut ist wie jetzt Flossbach von Storch, wo man eben die Kommunikation sehr stark selbst initiiert auch treiben kann. Da habe ich natürlich jetzt als globales, internationales Haus viel mehr Stakeholder, mit denen ich Dinge abstimmen muss. Und man tut sich vielleicht auch schwerer, eine Message zu formulieren, die unorthodox ist, weil es eben da keinen Gründer gibt, der dann sagt, ja, aber dazu stehe ich und das sage ich jetzt. Also insofern hat Flossbach von Storch oder Boutiquen ganz grundsätzlich, da glaube ich tatsächlich einen Vorteil. Was ein Vorteil ist, den ich jetzt in meinem Haus habe, ist einfach, ich kriege ganz arg viele Impulse mit direkt aus dem Endkundengeschäft, die ich beratend zur Verfügung stellen kann, auch kommunikativ. Also ich weiß ja, aufgrund der Asset Flows und aufgrund des Research, das wir betreiben, was Endkunden tatsächlich wollen, welche Bedenken sie haben. Und das ist etwas, was ich natürlich dann transformiert bekomme, auch zu dem Berater hin beispielsweise. Und ich glaube schon auch, dass es ein Vorteil ist, wenn man wirklich tief international verankert ist und praktisch auch so Impulse vom Ausland mit reinnehmen kann.
Ja, ich hätte mich jetzt gedacht, dass man bei so einer Vorboutique dann auch einen relativ großen Einfluss auch darauf hat, welche Produkte zum Beispiel irgendwie lanciert werden können. Wie ist denn das jetzt bei Fidelity? Gehen Sie dann irgendwie als Marketingabteilung dann zur Geschäftsführung, ob in Amerika oder in Europa und sagen, aktuell Wasser, thematische Fonds laufen super. Haben Sie da als Marketingabteilung auch so die Möglichkeit, so einen gewissen Impuls zu liefern, weil Sie Trends vielleicht besser erkennen als andere Abteilungen?
Ja, wenn das nicht so wäre, wäre es schade, weil da würde man sich ein wichtiges Asset, also sich einem wichtigen Erkenntnisgewinn verschließen, konkret in unserem Haus. ist das nicht so, dass Marketing sich eine super tolle Idee überlegt und dann das Asset Management sich Gedanken macht, Tag und Nacht, wie man diese Idee realisieren kann. In aller Regel kommen die Impulse für Produkte schon aus dem Asset Management heraus, weil es ja auch darum geht, wie kann man diese Märkte sinnvoll abbieten, abbilden, wie kann man hier tatsächlich einen Track Record generieren, der attraktiv ist für Investoren. Aber diese Ideen werden schon reflektiert praktisch mit dem, was da draußen am Markt passiert. Und dann kommt eben die Marketingabteilung mit den Spielen und sagt, also aus mannigfachen Erkenntnissen heraus, also Research sagt das. Wir stellen fest, dass wir seit einem halben Jahr extrem viel mehr Suchanfragen haben nach den und den Bereichen über die Search-Funktionalitäten. Wir stellen fest, dass ganz viele Kunden sich über die und die Inhalte im Internet informieren. Wir haben die Erkenntnis, die gesicherte Erkenntnis, dass die und die Bereiche besonders gut verfangen. Menschen sind sehr offen für dieses Argument. Bei diesem Argument gab es das letzte Mal dort und dort einen gewissen Shitstorm. Also diese Dinge bringen wir dann schon mit ein. Jetzt kann ich nicht behaupten, dass das dann immer dazu führt, dass am Schluss Marketing entscheidet, welches Produkt gemacht wird und was nicht. Ich glaube auch nicht, dass das, also es ist ja nicht so, dass ausschließlich Marketing die Weisheit mit Löffeln gegessen hätte. Aber wir sind Teil des Prozesses. Und ich glaube, das ist auch sinnvoll und richtig so.
Wie ist es zum Beispiel, wenn man jetzt als Beispiel den Fidelity Sustainable Water and Waste Fonds, den habe ich jetzt mal auf der Website gesehen, das ist ein Themenfonds, ist nachhaltig, ist ja. In, woher kommen denn die ganzen, auch immer diese Bildchen, diese Grafiken, die man immer so schön sieht, mit den SDGs und solche Dinge, habt ihr da als Marketing Einfluss drauf und auch vielleicht der Vorname, geht ihr dann als Marketingabteilung hin und sagt, ah, sustainable, das zieht im Vertrieb, das muss auf jeden Fall auch im Vornamen stecken.
Ja, ja und ja. Also es ist so. Also so ein bisschen scheue ich mich jetzt, weil es immer, also Marketing wird ja sehr oft reduziert auf die klebenden bunten Bildchen auf Broschüren. Und jetzt hatte ich auch schon mit dem 4P-Ansatz und so weiter versucht zu erklären, dass da mehr dahinter steckt. Wenngleich Design wichtig ist. Ja, also ich möchte das jetzt nicht hier kleinreden. Im Konkreten ist es ja ein iterativer Prozess. Es kommt ein Produkt mit einer Idee, dann wird mit dem Fondsmanagement sehr intensiv darüber geredet, was wollen wir damit erreichen, was können wir damit generieren, was ist die eigentliche Idee dieser Strategie, dieser Investmentstrategie. Und daraus kreiert dann in aller Regel das Marketing, also aus den Produktfeatures kreiert dann Marketing die Benefits, die es dann zu promoten gilt. Und wenn dann das Narrativ abgestimmt mit dem Vertrieb und mit dem Produktmanagement steht, dann gehen wir erst in die Designphase und überlegen uns, welche Bilder bringen das am besten zur Geltung, wie müssen wir das denn artikulieren, dass es am besten verfängt und welche Grafiken, welche Infographics etc. pp. Unterstützen diese Message am besten. Also es ist nicht so, dass es anfängt mit, hey, ich habe hier ein fancy Bild, lass uns doch mal das fancy Bild benutzen für dieses Produkt, sondern es ist tatsächlich andersrum, dass man sich erstmal Gedanken macht, was ist denn das, was wir hier vermitteln wollen? Warum ist das, sage ich jetzt mal, der letzte heiße Scheiß? Ja, weil wir wirklich dran glauben, weil das wirklich was ist, was super ist. Und dann, wenn diese Arbeit getan ist, und das ist der größte Teil der Arbeit, dann geht es erst in die Designarbeit. Ja, und dann gibt es natürlich schon auch die ganz klassischen Marketing-Diskussionen, über die sich die meisten Nicht-Marketing-Leute lustig machen. Da wird schon diskutiert, ist das Rot vielleicht nicht zu rot und guckt die Frau nicht vielleicht zu sehr nach links und sitzt die Brille vielleicht schief und müssen wir nicht vielleicht hier noch unten ein bisschen retuschieren und so, das gehört auch mit dazu und das hat, glaube ich, auch mehr Auswirkungen auf das Gesamtergebnis, wie die meisten sich bewusst machen, aber es ist nach 30 Jahren Berufserfahrung wirklich nicht der Hauptteil der Arbeit.
Ja, das glaube ich auch, ich wollte es jetzt auch nicht so auf die Bildchen reduzieren, die man immer so in den ganzen Prospekten sieht. Wie unterscheidet sich das denn dann von einem deutschen Haus zu einem so großen amerikanischen Haus? Sind wir Deutschen in der Hinsicht so ein bisschen lockerer, hat man da mehr Freiraum als bei den, oder als europäisches Haus als bei den großen Amerikanern?
Ah, das ist schwierig. Ehrlich gesagt, ich glaube tatsächlich, dass es weniger davon abhängig ist, ob man jetzt internationales Unternehmen hat oder ein Unternehmen, das einen Fokus auf Deutschland hat. Ich glaube, es ist tatsächlich eher so, wie die Kultur des Unternehmens ist und wie das gelebt wird. Also ich habe schon bei internationalen Firmen gearbeitet, die sehr zentralistisch organisiert waren, wo man sehr stark Menschen erklären musste, warum das eine oder andere nicht funktioniert in einem anderen Land. Und jetzt für Fidelity darf ich sagen, dass wir hier als globales, international tätiges Unternehmen schon sehr lokal unterwegs sind. Also die Kommunikation, die ich hier für unsere Zielgruppen gestalte, zusammen mit meinem Team, sei es jetzt im Endkundenbereich oder sei es jetzt im institutionellen Bereich oder wenn ich Berater anspreche, die kommt in aller Regel aus unserer eigenen Feder. Das wird, was das Messaging House betrifft, natürlich so sein, dass wir nicht sagen, was nicht abgestimmt ist international. Also wir werden jetzt keine Messages hier in Deutschland promoten über nachhaltige Fonds, die nicht Fidelity als Firma sagen würde. Das ist ja völlig klar, aber das ist ja auch, also alles andere würde ja auch gar keinen Sinn machen. Aber die Art und Weise, wie wir es dann framen, sage ich jetzt mal, wie wir versuchen, Menschen auf unsere Produkte aufmerksam zu machen, mit welchem Media-, Marketing- und Kommunikationsmix wir das machen, das ist schon sehr stark aus lokaler Hand. Insofern bin ich in einem internationalen Unternehmen, aber tatsächlich im besten Sinne lokal unterwegs. Und ehrlich gesagt, das ist auch richtig so, denn die Kunden sind ja lokal. Also wenn ich jetzt wirklich Marketing begreife als eine Unit, die sich mit den Kunden auseinandersetzt und Kundenbedürfnisse versucht zu eruieren und sie zu bedienen, dann muss ich ja gucken, wo sind denn die Kunden? Und die sind einfach international, nicht unterwegs, die sind lokal. Also sogar internationale Kunden sind ja lokal irgendwo präsent. Und das trifft auf den Endkunden ohne dies zu, aber auch gerade bei Banken etc. pp. In aller Regel reden hier von lokalen Kunden mit lokalen Bedürfnissen. Die brauchen auch eine lokale Lösung und dadurch auch eine lokale Kommunikation.
Ja, perfekt. Zum Schluss, Herr Barion, frage ich immer meine Gesprächspartner nach einer Literaturempfehlung. Was liegt denn derzeit bei Ihnen auf den Nachttisch, was lesen die derzeit, was können Sie uns empfehlen? Sie können uns aber auch eine Netflix-Serie nennen, wie auch immer, wenn Sie gerade kein Buch griffbereit haben.
Also ganz aktuell lese ich tatsächlich ein Buch von Joseph Prince. Das ist eigentlich ein Pastor, der Singapur eine Gemeinde hat und der sehr, sehr stark über seine Ideen redet, die mich tatsächlich sehr, sehr intensiv beschäftigen und auch begeistern. Ich fürchte, das ist allerdings nicht das, was Sie gesucht haben. Aber das ist tatsächlich ein Buch, das ich gerade lese. Es hat natürlich auch was mit meiner Weltanschauung zu tun als Christ und da bin ich jetzt gerade intensiv unterwegs.
Ja, vielen Dank für das nette Gespräch, Herr Barion.
Ich sage Dank. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass ich Gelegenheit dazu hatte. Dankeschön.
Ja, den Zuhörern sei auch gedankt für das Zuhören und ich würde Ihnen auch danken, wenn Sie den Podcast bewerten und auch den Podcast weiterempfehlen an Freunde oder auch an Kollegen. Und ich hoffe, Sie schalten bei der nächsten Folge Vorgedanken wieder ein und in Tradition führe ich das natürlich weiter und zitiere Herrn Drescher, wie er immer so schön sagt, hiermit verabschiede ich mich aus dem ABC-Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.